Achtung! In dieser Podcast-Folge geht es um Amokläufe und School-Shootings und daher unvermeidbar auch um Gewalt und Suizid. Wenn du mit diesen Inhalten nicht konfrontiert werden möchtest, hör dir diese Folge nicht an. Solltest du weitergehende Informationen zur Prävention oder Früherkennung einer Amok-Situation benötigen oder akute Hilfe in der Krise brauchen, findest du die dazugehörigen Ansprechpartner in den Shownotes dieser Folge. Mord ist unser Hobby. Und noch ein True Crime Podcast. Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Zeit für Mord ist unser Hobby und getreu dem Motto neue Folge, neuer Gast, habe ich mir auch diese Woche Verstärkung vors Mikro geholt und ich begrüße Grafikdesigner und Drehbuchautor Ben Schmitz. Schön, dass du dabei bist, Ben.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Das war ja so ein bisschen zufällig, also dass du jetzt dabei bist. Wir haben uns über das Thema Amok bzw. Verfilmungen von Amokläufen unterhalten. Und da hast du erzählt, dass du selber gerade einen Stoff zu diesem Inhalt entwickelst. Und das fand ich natürlich höchst interessant, dann mit dir jetzt darüber zu sprechen. Aber ich würde sagen, bevor wir zu deinem eigenen Projekt kommen, kurz vielleicht erstmal ein bisschen allgemeiner. Was würdest du sagen, was ist so interessant an dem Thema Amoklauf, also aus Perspektive eines Drehbuchautors, aber auch aus der Sicht des Publikums?
Ja, ich glaube, als Drehbuchautor bist du immer auf der Suche nach Antworten und in der Regel sind das Antworten auf Fragen, die man sich selber ausgedacht hat. Das ist so ein bisschen wie Puzzeln und gleichzeitig überlegt man sich noch, was überhaupt das Puzzlemotiv ist. Ich finde das immer sehr spannend. Und in diesem Amok-Fall sind es halt oft Fragen, die sich eben viele Leute stellen. Und in der letzten Folge habt ihr ja über zwei Filme gesprochen, in denen es um das Massaker in Columbine geht. Und einer davon war von einem der Überlebenden von diesem Massaker.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Film dann möglicherweise auch sehr therapeutisch ist und ihm dann Antworten auf offene Fragen geliefert hat. Und das lässt sich möglicherweise dann eben auch auf das Publikum übertragen, im besten Fall. Generell ist ja jeder Film eine Aneinanderreihung von kleinen und großen Konflikten. Und so ein Amoklauf ist natürlich ein riesiger Konflikt, der viel mit sich bringt. Es gibt so ein Zitat von Hitchcock, der hat gesagt, wenn du einfach eine Unterhaltung filmst, wie sich zwei Leute an einem Tisch unterhalten, dann ist das kein Film und dann ist da auch keine Spannung drin. Und wenn du aber dem Publikum mitteilst, dass unter dem Tisch eine Bombe ist, die jederzeit hochgehen kann, dann hast du eben eine gewisse Spannung da drin. Und bei der Verfilmung von einem Amoklauf weißt du in der Regel schon von dieser Bombe, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Bombe. Und dementsprechend hast du eben auch so eine gewisse Spannung direkt drin.
Ja, man hat eine riesen Fallhöhe, ne, bei dem Thema. Das stimmt. Wobei es natürlich auch Filme gibt, wo man gar nicht weiß, dass sowas kommt und dann man so richtig mies davon getroffen wird, weil man gar nicht damit gerechnet hat. Das war, meine ich, eine Sequenz in dem Vox Lux. Kennst du den mit Natalie Portman?
Nee.
Ja, da war das, meine ich, so. Da habe ich überhaupt nicht mit sowas gerechnet. Und dann ja, kam quasi in der Eröffnungsszene ein Amoklauf und man war völlig geplättet irgendwie, wo das jetzt herkommt.
Ja, es ist spannend, weil das kann in beide Richtungen funktionieren. Ich glaube, es gibt so einen Film mit Robert Pattinson, der heißt Remember Me, so ein Drama.
Okay.
Und es ist eigentlich nur ein Drama zwischen zwei Personen, so ein Liebesdrama. Und am Ende stellt sich raus, Robert Pattinson steht in einem der Twin Tower und dann fliegt ein Flugzeug drauf zu.
Ach krass.
Und das ist, es funktioniert nicht, weil es einfach nur so ein billiges Mittel ist, um da rauszukommen und um irgendwie Überraschung zu schaffen bei dem Publikum. Und es wird vorher gar nicht irgendwie drauf hingearbeitet. Das ist ja mal ganz spannend, wenn du vorher schon so Hinweise säst in einem Film, sodass die Leute am Ende sagen, oh ja, jetzt verstehe ich's. Und es ergibt alles Sinn, da eben nicht der Fall.
Ja, ich glaube, in dem Film, den ich gesehen habe, hat es so gut funktioniert, weil es quasi die Exposition des Films war, ne? Also das hat so die Weichen für die weitere Geschichte gestellt. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Ich glaube, auch so ein Grund, warum dieses Thema filmisch so interessant ist fürs Publikum, da hatte ich mit Lilly auch schon drüber gesprochen, glaube ich auch dieses, es ist eine so extreme Gewalt, die irgendwie einen voll in seinen Grundfesten erschüttert. Und ich glaube, dass man sich erhofft, wenn man Filme zu dem Thema schaut, dass man so seine eigene Welt dann wieder in Ordnung bringen kann, weil man es ein bisschen besser versteht. Aber das funktioniert natürlich nicht immer. Ich glaube aber, dass viele, die sich die Filme anschauen, sich das eigentlich wünschen würden.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Dann machen wir jetzt mal einen kurzen Schwenker. Was kannst du uns denn über dein Projekt schon erzählen?
Ja, allzu viel kann ich leider noch gar nicht erzählen, weil wir gerade noch ganz am Anfang der Entwicklungsphase sind.
Okay.
Aber im Grunde genommen geht es um einen geplanten Amoklauf, der aber nie stattfindet, weil der Täter vorher ums Leben kommt. Und es geht also weniger um diesen Terror, den man irgendwie, ja, ich sag mal, gewohnt ist aus so Amoklauf-Filmen. Und es geht vielmehr um die Frage, wie geht man mit der Vergebung um bei so einem Täter oder auch mit der Trauer, wenn ein solcher potenzieller Täter ums Leben kommt? Und was ist das Schlimmere, was möglicherweise durch seinen Tod verhindert wurde?
Wow, ich muss sagen, das finde ich ein sehr, das ist ein sehr kluges Szenario, finde ich, und sehr interessant. Da hast du natürlich sehr viele Möglichkeiten, dieses Thema zu beleuchten in ja seiner ganzen Intensität und mit allen Schuldfragen, die da auch aufkommen, aber halt ohne das Problem zu haben, dass du es bebildern musst, ne? Das könnte ich mir auch vorstellen, dass diese Bebilderung von so einer Tat ist ja immer relativ schwierig. Und gerade wenn es jetzt um die Finanzierung von einem Projekt geht, könnte das vielleicht sonst auch eine Schwierigkeit sein, ne?
Genau, das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Also so eine Tat zu bebildern mit der entsprechenden Anzahl von Personen ist natürlich oft teuer. Man sieht aber auch, finde ich, bei den beiden Filmen, die wir uns angeschaut haben,
Ja,
dass es mit unterschiedlichen Budgets möglich ist.
das stimmt. Und ja, wollt ihr den Film generell fürs Fernsehen machen oder lieber fürs Kino? Eigentlich doofe Frage, ne? Will man ja immer fürs Kino lieber.
Naja, ich glaube, es ist halt so ein bisschen so ein Seifenblasentraum, ne? Ich glaube, Kino, jeder Filmemacher, jede Filmemacherin würde sich freuen, den eigenen Film auf der großen Leinwand zu sehen. Aber ich glaube, letztendlich macht man den Film, um den Film zu
Ja.
machen.
Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall die Zuhörer von Mods unser Hobby, wenn du mich abgedatet hast, wie es irgendwann weitergeht oder wenn der Film fertig ist, dann werde ich euch auf jeden Fall darüber informieren, natürlich.
Ja, ich sag mal, wir sprechen uns so in 4 Jahren.
Ja, das ist, es ist immer ein sehr, sehr langer Prozess, ne, Filme zu finanzieren. Das ist leider so. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, euer Szenario ist ja fiktiv, ne? Habt ihr euch trotzdem irgendwie von realen Fällen Inspiration geholt für euer Drehbuch?
Ja, definitiv. Also uns war wichtig, ein reales Bild von einem möglichen Täter zu zeichnen. Es sollte also kein Zweifel daran entstehen, dass er die Tat wirklich durchgezogen hätte. Und dafür haben wir ein Interview geführt mit Dr. Peter Langman. Der ist Psychologe und gilt weltweit als führender Experte für so School-Shootings. Und der hat uns viel Input gegeben, was so Täterprofile angeht, also welche Arten von Tätern es gibt. Und was außerdem geholfen hat, und es fühlt sich ein bisschen komisch an, darüber zu sprechen, aber man kann sich die Tagebücher von den beiden Columbine-Attentätern auf Amazon bestellen. Und das war für unsere Zwecke sehr hilfreich, aber man fragt sich dann natürlich, wer sich sowas sonst noch kauft.
Ja, total. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt, wenn man ein Drehbuch schreibt, super, ja, hilfreich ist. Aber ich würde auch mal die These aufstellen, dass sich das ansonsten eventuell auch Menschen bestellen, die sich da auf eine ganz schlimme Art und Weise inspirieren lassen möchten. In der letzten Folge mit Lilly haben wir ja auch schon festgestellt, dass es bei Verfilmungen von realer Gewalt einige Probleme gibt und dass die mediale Auseinandersetzung mit diesem Thema zwar problematisch ist, aber auch neue Chancen und einen echten Mehrwert mit sich bringen kann. Ich würde das jetzt mal für euch nochmal zusammenfassen, also welche Risiken und Chancen es gibt. Und dann werden Ben und ich das anwenden auf die zwei Filme, die wir uns jetzt für diese Folge angeschaut haben. Und die könnten, glaube ich, auch wieder unterschiedlicher nicht sein. Also, welche Chancen und Risiken gibt es bei Verfilmungen von wahren Verbrechen allgemein und im Speziellen von Amokläufen? Fangen wir mal mit den Risiken an. Das ist ja ein großes Thema im True-Crime-Genre allgemein. Legendenbildung um Täter bzw. die Formate geben dem Täter eine Bühne. Teilweise viel zu viel. Also in den letzten Jahren gibt es da ja zum Glück die Tendenz, dass man auch viel über die Opfer spricht. Aber das war nicht immer so. Also ich glaube, es gibt noch genug Dokus, in denen es quasi nur um den Täter geht und die Opfer eigentlich nur eine Randerscheinung höchstens sind in der Doku. Zudem ist es auch immer, finde ich, ein sehr schmaler Grat, inwiefern es so moralisch okay ist, das reale Leid von Menschen als Unterhaltung zu konsumieren. Also gerade wenn wir jetzt so an Spielfilme denken. Und was auch ein relativ aktuelles Thema ist, dass durch diese Formate, wenn es noch nicht so lange her ist mit dem Fall, können natürlich die Überlebenden dieser Verbrechen auch retraumatisiert werden, vor allem wenn sie halt nicht angemessen in die Produktion mit einbezogen sind. Da wird dann halt ganz klar in Kauf genommen, dass diese Menschen nochmal durch ihr Leid durch müssen und im Prinzip nur aus finanziellen Motiven. Und wenn es ums Thema Amoklauf geht, gibt es ja auch immer wieder die Diskussion, könnten Filme zu diesem Thema Nachahmungstäter auf den Plan rufen? Und das haben wir leider auch schon letzte Folge festgestellt, dass das tatsächlich häufig der Fall ist. Aber wenn wir dann jetzt mal die Chancen dieser Filme uns anschauen, dann würde ich sagen, als erstes natürlich, wir haben eine gewisse Art der Aufklärung. Also diese Filme können dabei helfen, dass es kein Tabuthema mehr ist und dass man vielleicht Anzeichen vor einem Amoklauf besser erkennen kann. Also dass Mitmenschen wachsamer werden für diese Gefahr. Und das werden wir jetzt gleich auch explizit bei dem ersten Film sehen, über den wir sprechen. Diese Filme können für die Überlebenden, wenn sie mit einbezogen werden, auch eine Möglichkeit sein, ihre Sicht der Geschichte zu erzählen und diese Geschichte auch zu verarbeiten. Das gilt natürlich nicht nur für die direkten Überlebenden, sondern auch für deren Angehörige. Und dadurch finde ich, ergeben sich auch noch mal ganz andere Perspektiven auf das Geschehen. Außerdem, und ich finde, das ist eigentlich auch eine relativ wertvolle Sache, Filme über diese Thematik können auch wichtige Debatten anstoßen. Ich denke da an Themen wie Waffenrecht oder Mobbing an Schulen, aber zum Beispiel auch Bürokratie im Polizeiwesen und staatlichen Einrichtungen. Das ist dann etwas, worauf wir bei dem zweiten Film explizit kommen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt in die beiden Filme rein und starten mit einem sehr umstrittenen Film, gegen den ich am Anfang ehrlich gesagt sehr große Vorbehalte hatte, als ich gehört habe, dass es eine Verfilmung dazu gibt. Aber an der Stelle übergebe ich an Ben.
Genau, der erste Film, den wir uns angeschaut haben, ist Utøya, 22. Juli von Erik Poppe aus dem Jahr 2018. Ich würde kurz dazu die reale Tat, um die es geht, zusammenfassen. Und zwar geht es dabei um die Terroranschläge in Oslo und auf der Insel Utøya am 22. Juli 2011. Da verübte der rechtsextreme Attentäter Anders Behring Breivik zwei Terroranschläge. Der erste Anschlag fand in Oslo statt. Breivik parkte einen mit einer Bombe beladenen Lieferwagen vor dem Bürogebäude des norwegischen Premierministers. Und die Explosion der Bombe verursachte massive Zerstörungen, tötete 8 Menschen und verletzte viele weitere. Etwa 2 Stunden nach dem Bombenanschlag fuhr Breivik zur Insel Utøya, wo eine Jugendorganisation der norwegischen Arbeiterpartei ein Sommercamp veranstaltete. Verkleidet als Polizist betrat er die Insel und begann wahllos auf die Teilnehmer des Camps zu schießen. Der Angriff dauerte etwa 72 Minuten, während derer Breivik 69 Menschen tötete, darunter viele Jugendliche und zahlreiche weitere Verletzte. Die Polizei brauchte rund eine Stunde, um auf die Insel zu gelangen und den Angreifer festzunehmen. Breivik behauptete, dass seine Tat Teil einer größeren islamfeindlichen und anti-multikulturellen Ideologie sei. Er wurde später vor Gericht gestellt und für schuldig befunden. Im August 2012 wurde er zu 21 Jahren Haft mit der Möglichkeit einer Verlängerung verurteilt, die als höchstmögliche Strafe in Norwegen gilt. Die Anschläge in Norwegen am 22. Juli 2011 bleiben als eine der schlimmsten Gewalttaten in der Geschichte Norwegens in Erinnerung. Und der Film, mit dem wir uns beschäftigt haben, Utøya 22. Juli, ist eine fiktionalisierte Auseinandersetzung mit dem Massaker von 2011, erzählt aus der Perspektive einer der Jugendlichen, die auf der Insel gefangen waren.
Wenn man das jetzt gehört hat, eigentlich stelle ich es mir unfassbar schwierig vor, das halt so zu verfilmen, dass es nicht reißerisch ist. Aber kann man direkt vorab sagen, der Film schafft das auf jeden Fall, weil er eine ganz besondere Herangehensweise eigentlich hat, ne?
Genau. Also erstmal zur Vorbereitung des Films. Der wurde in Absprache mit zahlreichen Überlebenden des Massakers gedreht. Und im Gespräch mit The Guardian hat Erik Poppe erklärt, sein übergeordnetes Ziel war es, mit dem Film die Menschen nicht zu traumatisieren, sondern den Heilungsprozess zu unterstützen. In diesem Sinne sieht er den Film nicht als ausbeuterisch, sondern eher als kathartisch. In der Tat fanden in ganz Norwegen private Vorführungen statt, zu denen Überlebende sowie Familien und Freunde der Opfer eingeladen wurden. Und Poppe holte deren Zustimmung ein, bevor er den Film überhaupt veröffentlichte. Der Film selbst ist komplett als One-Shot gedreht. Es wird also nicht geschnitten und die Kamera ist auch relativ wackelig. Also man fühlt sich, als wäre man dabei oder als wäre zumindest die Kamera dabei, aber so als hilfloser Beobachter. So wie alle anderen Opfer, die sich auf dieser Insel befinden, letztendlich auch. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit wird auch nochmal dadurch unterstützt, dass der Film mit einer Durchbrechung der vierten Wand losgeht. Die Protagonistin schaut da direkt in die Kamera und sagt: Du wirst es nie verstehen. Und ein paar Sekunden später wird erst klar, dass sie gerade mit ihrer Mutter telefoniert. Aber als Zuschauer erfährt man irgendwie sofort, das hier ist kein Dokument, was uns irgendwie 100% Antworten liefert. Und es wird es auch nie geben.
Das erinnert mich total an Elephant von Gus Van Sant, den wir letztes Mal besprochen haben, weil da wird dem Zuschauer auch eine eindeutige Erklärung, ne, so verwehrt, was halt auf der einen Seite irgendwie sehr frustrierend ist, aber ich glaube, es ist enorm wichtig, dass Filmemacher das so angehen, weil die Wissenschaft ist sich ja auch eigentlich nur in diesem Punkt einig, dass es diesen einen Grund, warum so ein Amoklauf passiert, meistens nicht gibt, ne? Das ist ja wirklich so.
Genau, der Regisseur hat gesagt, das sei für ihn von Anfang an ein Tabu gewesen, so einen schlichten Unterhaltungsfilm zu drehen. Und stattdessen hat er versucht, die Geschehnisse so wahrhaftig wie möglich darzustellen. Und die Überlebenden des Anschlags wurden daher als Berater für das Skript und für die Proben und für den eigentlichen Dreh eng mit eingebunden. Was ich mir natürlich auch krass vorstelle, wenn du sowas durchgemacht hast und dann. Natürlich ist es gut, dann als Berater da tätig zu sein, aber es ist natürlich auch eine heftige Erfahrung, das quasi nochmal mehr oder weniger
Total.
mitzuerleben.
Also ich hatte mir das Making-of von dem Film auch angeschaut, das ist auf der Blu-ray mit drauf. Und da zeigen die auch diesen Prozess, wie sie ja mit den Überlebenden da sitzen und wie die beim Dreh dabei sind. Und ich habe dann so gedacht, wow, das muss ja richtig traumatisch sein. Zum Glück kann man nur sagen, haben sie aber nicht auf der Insel selber gedreht. Also das, ich glaube, da haben sie keine Genehmigung für gehabt. Aber das wäre für die Überlebenden ja wahrscheinlich auch noch mal krasser gewesen, wieder an demselben Ort das dann ja nachzuspielen im Endeffekt, ne? Aber die beiden, die die ganze Zeit dabei waren, spielen selbst nicht mit, muss man dazu auch sagen, ne? Die sind eher so als Berater dabei.
Ja. Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass er gesagt hat, er möchte nicht einfach einen schlichten Unterhaltungsfilm drehen und habe mich dann gefragt, okay, woran sieht man das beim Film? Und ich finde, das sieht man einerseits daran, dass man den Täter eigentlich nie zu Gesicht bekommt. Also er ist einmal oder zweimal zu sehen, aber eben nur weit in der Ferne in Umrissen. Und ansonsten ist man eigentlich die ganze Zeit bei der einen Protagonistin und auch wirklich so nah mit der Kamera dran, dass es schon echt weh tut. Also mich hat das zwischendurch so ein bisschen an The Revenant erinnert, weil die Kamera wirklich mit im Dreck ist und sich auch nur quasi das anschaut, was die Protagonistin gerade sieht. Also man hat eben nicht so eine allwissende Erzählerkamera. Trotzdem ist der Film ja irgendwie Unterhaltung, denn er will ja gesehen werden. Also jeder
Ja.
Film will ja irgendwie gesehen werden. Aber es gibt so ein paar filmische Mittel, auf die bewusst verzichtet wird, um die Sinnlosigkeit dieser Tat zu unterstreichen. Also es gibt diesen Begriff Chekhovs Gun, der bedeutet, dass wenn man in einem Film eine Pistole zeigt,
Ja.
dann wird diese Pistole auch irgendwann abgefeuert. Das ist so ein
Ah.
bisschen.
Ach krass, da habe ich noch nie was von gehört. Aber interessant.
Das ist auch sehr interessant beim Schreiben von Drehbüchern. Also du solltest in der Regel nichts in einem Drehbuch erwähnen, was nicht auch irgendeine Bewandtnis hat.
Ja.
Das heißt, wenn zwei Charaktere sich darüber unterhalten, was sie denn später mal machen wollen, wenn sie groß sind oder so, dann wird das in der Regel später in dem Drehbuch nochmal aufgegriffen. Und das fand
Verstehe.
ich sehr interessant. Gegen Ende des Films gibt es eine Unterhaltung zwischen zwei Charakteren und sie versuchen so ein bisschen sich zu sammeln und sich so ein bisschen abzulenken quasi und unterhalten sich darüber, was sie denn machen wollen, wenn sie von dieser Insel runterkommen. Und der eine sagt, er will ein Kebab essen und sie sagt, sie will ein Bad nehmen und dann verabreden sie sich quasi zum Kebab-Essen. Und ich glaube, in jedem anderen Film wäre so eine Post-Credit-Szene gekommen, wo man dann eben sieht, wie die beiden ein Kebab essen. Aber das gibt es hier nicht. Und dadurch wird so ein bisschen wieder die Sinnlosigkeit dieser Tat unterstützt.
Ja, kann hier kein Happy End geben quasi, ne?
Genau.
Ja.
Und der Film zeigt meiner Meinung nach auch nochmal, wie wichtig es ist, so ein Thema eben mit Fingerspitzengefühl anzufassen. Also ich glaube, diese komplette Umsetzung ist halt eben sehr durchdacht, besonders im Vergleich zu dem Film, den du dir angeschaut hast.
Da kommt schon der Hate. Ja, total, ne? Also ich meine, man muss ja auch wirklich mal sagen, wie unfassbar krass das ist, sowas als One-Take zu drehen, ne? Also die haben, ich glaube, 5 Tage, davon haben sie 2 geprobt und dann 3 Durchläufe einfach diesen kompletten Film runtergedreht. Da musst du ja wirklich alles bis aufs allerkleinste Fitzelchen vorbereitet haben. Also Riesenrespekt für jeden, der daran mitgearbeitet hat. Das ist halt wirklich richtig, richtig krass. Kann man nicht anders sagen. Und ich finde, dass dieser Film halt auch sehr gut zeigt, dass man diese Geschichten auch erzählen kann, ohne dem Täter eine Bühne zu geben. Und dass man diese Geschichten sogar erzählen sollte, in dem Fall, weil es für Opfer halt sehr wichtig sein kann, ihr Erleben zu schildern. Also das sagen die Überlebenden hier auch, dass das für die halt ein riesengroßes Anliegen war, dass sie das selber aus ihrer Perspektive wiedergeben durften, ne? Und man sollte dazu vielleicht auch noch sagen, dass ja gerade bei diesem Fall, es gab ja ein riesiges Medieninteresse an dem Täter vor allem. Und ich hatte die Situation letztens noch mit einem Freund, der wusste nicht wirklich, was zu dem Anschlag oder von der Verfilmung, aber den Namen des Täters hatte der wie aus der Pistole geschossen, parat, ne? Also diesen Namen hat irgendwie jeder schon mal gehört. Und eigentlich ist es ja sehr ja, fragwürdig, konkret bei diesem Fall, weil man halt weiß, dass dieser Mann sich ja extrem nach Aufmerksamkeit in den Medien und Anerkennung von anderen Menschen ja, gesehnt hat. Und darum würde ich hier in dem Fall so einen Film aus Täterperspektive oder mit Fokus auf den Täter extrem schwierig finden. Also, weil ich glaube, das würde dem Täter halt richtig gut gefallen, ne?
Ja, glaube ich auch.
Ja. Würdest du sagen, dass eine Täterperspektive in einem Film unter gewissen Umständen dann trotzdem sinnvoll sein kann?
Ja, ich glaube, dass Täterperspektive ja nicht unbedingt Täterverherrlichung ist. Also es ist ja immer eine Frage der Darstellung. Ich glaube aber, dass die Tatsache, dass man eben hier den Täter nie zu Gesicht bekommt, ein großer Faktor dafür ist, dass der Film eben so gut funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Also ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr euch generell für die Thematik interessiert, ist das ein Film, den man gesehen haben sollte.
Definitiv. Es gibt, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, auf Netflix auch noch
Ja.
einen Film, der sich mit dem Thema auseinandersetzt.
Ja.
Ich habe ihn nicht gesehen, aber der wesentlich weniger gelungen sein soll.
Also ich habe ihn angefangen, der ist relativ lang, also ich meine über 2 Stunden. Das, was ich gesehen habe, fand ich nicht, ich fand es nicht schlecht, aber also der Täter ist hier schon ein großer Faktor in dem Film und ich habe gemerkt, dass ich in den Szenen, wo er wird dann festgenommen und dann wird er verhört und erklärt halt lang und breit seine krude Motivation und redet von den Tempelrittern und was der da sich alles ausgedacht hat. Und da habe ich schon so gemerkt, ah oh nee, das möchte ich irgendwie da jetzt gar nicht sehen und hören. Also irgendwie, ich glaube nicht, dass es ein schlechter Film ist, aber ich glaube, die Herangehensweise ist halt relativ klassisch.
Das ist ja auch was, wofür Netflix inzwischen leider bekannt ist, dass es eben so Tätern eine große Plattform gibt. Also es gab ja auch eine Riesendiskussion um die Jeffrey Dahmer-Serie.
Genau, da hatten wir ne, dieses Retraumatisierung der Opfer. Da haben sich, glaube ich, ja viele beschwert und die wurden ja gar nicht mit einbezogen, ne, in die. Ich meine, man muss auch mal sagen über Jeffrey Dahmer, ne, es gibt so viele Verfilmungen mittlerweile. Es gibt einen Comic, es gibt super viele Bücher. Der Vater hat ein Buch geschrieben. Also ich finde auch, das Thema sollte man langsam mal vielleicht ruhen lassen, ne? Aber ja, oder man hätte lieber was gemacht, wo die Opfer zu Wort kommen. Aber ich glaube, gerade in einem, bei diesen ganz extremen Fällen, ne, wie wenn es zum Beispiel um Kannibalismus geht und Nekrophilie und so, ich glaube, da wollen die meisten Leute, haben sie so dieses, wir wollen den Täter sehen, wir wollen wissen, wie man so gestört sein kann. Das ist leider so ein.
Ja, es hat halt immer auch so einen gewissen voyeuristischen Touch.
Ja, das ist so. Und das ist doch eine super Überleitung, Ben, zu dem nächsten Film, den wir uns beide angeschaut haben, aber ich stelle euch den vor. Und zwar Tag der Abrechnung, der Amoklauf von Euskirchen aus dem Jahr 1994 mit einem damals noch relativ unbekannten Christoph
Christoph
Waltz, ich wollte
Walz.
gerade sagen, kann es sein, dass mir dieser Name gerade entfallen ist? Christoph Waltz in der Hauptrolle. Ich habe mir den Film ausgesucht, weil ich das mal ganz interessant fand, was zu machen, was nicht so USA oder weit weg ist, sondern was quasi hier bei uns vor der Haustür sich ereignet hat. Ich fasse also den Fall einmal kurz für euch zusammen. Am 9. März 1994 muss sich der 39-jährige Erwin Mikolajczyk vor dem Amtsgericht Euskirchen dafür verantworten, dass er seine ehemalige Lebensgefährtin Vera Lamesic regelrecht zusammengeschlagen hat. Auslöser für den Gewaltausbruch des ehemaligen Busfahrers sei die Weigerung seiner Freundin gewesen, beim Geschlechtsverkehr Gummistiefel zu tragen, für die der Angeklagte eine obsessive Vorliebe hat. Es ist so krass, wenn man diesen Satz vorliest, denkt man direkt so, das hat sich RTL ausgedacht, oder?
Ist doch eine Comedy.
So, er wird der schweren Körperverletzung für schuldig befunden und zu einer Zahlung von 7.200 Mark verurteilt. Aber dazu kommt es nicht mehr. In einer makabren Aufmachung aus Regenmantel, Gummistiefeln, einer Knoblauchkette stürmt Erwin Mikolajczyk kurz nach der Urteilsverkündung wieder ins Gerichtsgebäude. Er hat nicht nur Schusswaffen bei sich, sondern auch eine selbstgebaute Bombe in seinem Rucksack. Wild um sich schießend tötet Mikolajczyk 6 Menschen: seine Ex-Freundin, den Richter Alexander Schäfer, Agnes Müller und Marianne Rübsam, beides Freundinnen von Vera Lamesic, die mitgekommen waren, um ihre Freundin bei diesem für sie schwierigen Termin zu unterstützen. Auf dem Flur werden Peter Preuß und Peter Kurt kaltblütig erschossen. Weitere 7 Menschen werden schwer verletzt. Als er keine Munition mehr in der Waffe hat, zündet der Täter die Bombe in seinem Rucksack und sprengt sich selbst in die Luft. Nur ein paar Minuten, in denen so viel Leben ausgelöscht wurde und sich so viele Leben für immer verändert haben. Für den Täter war es der Tag der Abrechnung. Die Abrechnung mit einem Leben, in dem er seiner Meinung nach nie eine richtige Chance hatte. Sein Leben lang fühlte er sich von allen ungerecht behandelt und gedemütigt. Egal, ob es die Hänseleien der anderen Jungs im Dorf waren, die Schläge des Vaters, die ewigen Vergleiche mit seinem Bruder oder später die Arbeitskollegen und Vorgesetzten, die ihm nicht genug Respekt entgegenbrachten. Oder auch die Freundin, die sich in Sachen einmischte, die sie nichts angingen. Erwin Mikolajczyk fühlte sich sein ganzes Leben lang verfolgt und geknüppelt. Schon früh entwickelte er eine Faszination für Waffen, die ihm ein Gefühl von Sicherheit und Macht gaben. Doch er begnügte sich nicht mit den Schussübungen im Schützenverein, er brachte teilweise sogar zu seiner Arbeit eine Waffe mit und legte sie so in den Schulbus, dass die Kinder sie sehen konnten, sozusagen als Warnung. Sein Chef entließ ihn daraufhin nicht nur, sondern ging auch zur Polizei und warnte vor Mikolajczyks Unberechenbarkeit. Doch dort konnte man ihm nicht helfen. Solange Mikolajczyk keinen illegalen Gebrauch von seinen Waffen machte, hatte die Polizei keine Handhabe. Wobei ich dazu mal sagen möchte, dass ich es eigentlich schon eine illegale Handhabe von Waffen finde, wenn man die mit als Busfahrer in den Schulbus nimmt. Also,
Definitiv.
oder?
Ja.
Auch der Bruder von Mikolajczyk wandte sich mehrmals an die Polizei, weil er seinen Bruder für eine tickende Zeitbombe hielt. Sein Gesuch blieb in irgendeinem Ablagefach liegen, bis es im Endeffekt zu spät war und Erwin Mikolajczyk das Leben von sechs unschuldigen Menschen und sich selbst auslöschte. Und jetzt muss man sich vorstellen, einen Tag nach der Tat wird der österreichische Regisseur Peter Keglewitsch von RTL angerufen und gefragt, ob er sich vorstellen kann, einen Film über die Tat zu machen. Seine spontane und, finde ich, sehr verständliche Antwort lautet erstmal nein. Trotzdem ist er jetzt aufmerksam, ne, auf dieses Thema. Ich glaube, das war in den Medien damals mit Sicherheit auch sehr präsent. Und der Regisseur hat jetzt diese eine Sache, die ihn daran hochgradig interessiert, nämlich die mysteriöse Sammlung von Regenmänteln und Gummistiefeln, die Erwin Mikolajczyk wie einen Schatz gehütet hat in seinem Arbeitszimmer zu Hause bei seiner Mutter. Der Regisseur wollte unbedingt wissen, ja, was hinter dieser Sammlung steckt. Also im Interview sagt er, dass es im Endeffekt dieses Geheimnis war, von dem er eigentlich schon wusste, dass es nicht lösbar ist, das dann aber letztendlich dazu geführt hat, dass er den Film doch gemacht hat.
Das finde ich sehr interessant, weil es wieder diese Sinnlosigkeit irgendwo unterstützt, ne? Also es
Ja.
ist dieses Thema, er weiß eigentlich von Anfang an, da werde ich keine Antwort drauf finden, aber es hat dann doch irgendwie was Spannendes für ihn.
Er hat auch gesagt, er wollte halt, weil es kam ihm so reißerisch vor, dass die Schlagzeilen um diese Tat und um den Täter sich halt in erster Linie um diesen Fetisch gedreht haben, ne? Also es gibt auch, wenn ich jetzt für die Recherche so ein bisschen geschaut habe, was gibt es für Podcast-Folgen, was gibt es für Artikel darüber, dann wird er meistens der Gummistiefelmörder genannt. Also es ist irgendwie so, ja, er hatte Gummistiefel an bei der Tat, aber ich finde, das reduziert diesen Fall ja auf eine Sache, ne, die nicht die Tragik der Tat erfasst, so. Naja, auf jeden Fall wollte der Regisseur, ne, dass das ein bisschen anders in Erinnerung bleibt oder dass diese Tat anders hinterfragt wird. Und das gelingt dem Film, finde ich, auch ein Stück weit, auch wenn er sich selbst ja schon viel auch mit diesem Motiv von den Gummistiefeln beschäftigt und da halt zu keiner nachvollziehbaren Erklärung natürlich kommt, warum dieser mit Mikolajczyk diesen Fetisch hat. Ich hatte sogar kurzzeitig den Eindruck, dass er da so eine bisschen romantisch verklärte Idee hat, wie er zu diesem Fetisch kommt. Also der ist relativ arm aufgewachsen und dann gibt es eine Szene, ne, seine Schuhe sind halt irgendwie völlig hinüber und er kann sich die teuren Schuhe im Schaufenster nicht leisten, aber ein paar Gummistiefel kann er sich leisten und dann rennt er nur noch in diesen Gummistiefeln rum. Ich meine, gut, vielleicht ist es das auch schon, ne? Aber irgendwie erscheint es so banal.
Ja, dem Film, also ich fand das sehr interessant, besonders im Vergleich zum ersten Film, wo es ja auch um diese Sinnlosigkeit geht.
Ja.
Aber da sind es eben kleine Momente, die diese Sinnlosigkeit unterstreichen, wie zum Beispiel dieser Blick in die Kamera oder diese Gespräche, die irgendwie ins Nichts führen.
Ja.
Und hier bei Tag der Abrechnung hatte ich das Gefühl, dass dieser Sinnlosigkeit so viel Platz eingeräumt wird, dass sie am Ende einfach wieder nur sinnlos ist und dementsprechend auch als Film für mich, Spoiler-Alarm, nichts taugt.
Ja, also, ne, ich glaube, es steht sogar eine Einblendung, entweder am Anfang oder am Ende, dass dieser Film halt quasi die Frage stellen möchte, was könnte im Leben des Täters passiert sein, das zu der Tat führte. Und dem Regisseur war von Anfang an klar, man kann das nur assoziativ erzählen, ne? Also es wird halt nicht diesen Grund geben und nicht die eine Situation, ohne die der Täter sich zu einem glücklichen und gesunden Menschen entwickelt hätte. Aber es stimmt schon, eigentlich weiß man das von Anfang an, ne? Und der Regisseur hat es ja auch selbst gesagt, dass ihm das eigentlich auch klar war. Und ich finde halt, wenn man also weiß, dass es keine Aufklärung, keine Erkenntnis darüber geben kann, warum diese Tat passiert ist, stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, ob man diese Tragödie dann hätte verfilmen müssen oder sollen.
Ja, zumindest die Frage, ob man sie auf diese Art und Weise hätte verfilmen sollen, wo ja wirklich dann der Fokus eigentlich nur auf dem Täter ist. Also er
Ja.
ist ja wirklich, ich glaube, in jeder Szene.
Ja. Ich habe da eben noch auf dem Nachhauseweg drüber nachgedacht. Weißt du, was für mich die interessanteste Perspektive, glaube ich, gewesen wäre in dem Film? Die Mutter. Wenn man das ganze Geschehen aus der Perspektive der Mutter erzählt hätte, was natürlich damals auch nicht gegangen wäre, finde ich, weil die Frau hat damals ja auch noch gelebt. Und wie gesagt, wir befinden uns jetzt hier ein paar Wochen nach der Tat. Da hat die Frau natürlich, also das kann man ja auch nicht erwarten, dass jemand das dann machen möchte und so viel über seine Gedanken preisgibt. Aber es gab so viele Momente in dem Film, wo ich mich gefragt habe, wie muss das für die Mutter sein? Was tut sie gerade so, als ob sie nicht mitbekommt, in welche Richtung er sich entwickelt. Also es gibt ja ganz viele Szenen in diesem Film, wo sie wegguckt, ne? Das fängt damit an, dass sie rausgeht, wenn das Kind vom Vater geschlagen wird. Und das endet damit, dass sie am Ende auch seine Wutausbrüche der Freundin gegenüber runterspielt, weil sie so sehr verortet ist in diesem, ja, sag ich mal, klassischen Hausfrauenbild der 50er, 60er Jahre. Und ich finde, da hätte ganz viel Interessantes eigentlich drin gesteckt, also auch so zeitgeschichtlich. Aber dafür ist halt gar kein Raum in dem Film, ne?
Ja, definitiv.
Ja. Und was ich halt hier wirklich auch echt kritisch finde, ist dieser sehr kurze zeitliche Abstand zur Tat, ne? Wenn man sich das mal vorstellt, dass dieser Film nur ein paar Monate nach der Tat veröffentlicht worden ist, im Fernsehen ausgestrahlt ist. Und selbst wenn die Angehörigen des Täters und andere Weggefährten von dieser Produktion wussten und zur Beratung ja wohl auch mit einbezogen wurden, stelle ich mir das so, so schwierig vor für diese Menschen, aber auch für die Angehörigen der Opfer natürlich und für die Überlebenden der Tat, also die Menschen, die im Gericht dabei waren und angeschossen wurden zum Beispiel. Wie muss das sein, ein Abziehbild dieses schlimmsten Horrors, den du erlebt hast, ein paar Monate später im Fernsehen zu sehen? Ich meine, das ist krank
Ja,
eigentlich.
vor allen Dingen auf so eine reißerische Art. Also man fragt sich ja eigentlich direkt, wenn dieser Anruf beim Regisseur einen Tag nach der Tat kam von RTL, man fragt sich ja direkt, haben die da wirklich dann in so einer Besprechung zusammengesessen und gesagt, ach, guck mal hier, was gestern in Euskirchen passiert ist, und irgendwer wird dann wahrscheinlich gesagt haben, ach komm, dann machen wir jetzt einen Film drüber.
Ja,
Und das finde ich halt so
voll,
hart.
voll. Aber das ist ja auch so ein Ding dieses Genres, ne? Ich weiß nicht, kennst du so diese Mutter des True Crime-Genres, ist ja quasi kaltblütig von Truman Capote, ne? Und da war das ja genauso. Der hat ein oder zwei Tage, hat dieser Schriftsteller nach der Tat in der Zeitung davon gelesen und hat sich gedacht, krass, darüber schreibe ich eine Reportage, ist da hingefahren und hat angefangen, diese Leute zu interviewen, damit er dieses Buch schreiben kann. Und es ist halt irgendwie, hier stellen halt, ne, die Menschen, die was darüber produzieren wollen, ihre finanziellen Motive und das Zuschauerinteresse weit über diese moralischen Bedenken, die man auf jeden Fall haben könnte, ne? Der Film ist jetzt ja nun mal fast 30 Jahre alt. Würdest du sagen, dass sich an diesem Prinzip, ne, Money before Moral, dass sich daran heute viel geändert hat zugunsten der Moral? Oder ist es nach wie vor ja, üblich, dass Überlebende und deren Angehörige ignoriert werden?
Ich glaube, da hat sich nichts dran geändert und ich glaube, da wird sich auch nichts dran ändern. Wenn überhaupt, wird das schlimmer werden in der Zukunft. Und das sieht man ja auch nicht nur irgendwie am True Crime-Genre, sondern in allen möglichen Genres, wenn es um das Verfilmen von realen Tatsachen geht. Also das letzte Beispiel, was mir in den Sinn kommt, ist die Serie Pam und Tommy, die, glaube ich, in Deutschland auf Disney Plus läuft, wo es um das Pamela Anderson Sextape
Ja.
geht. Und da war es sogar so, dass die Produktionsfirma vorher an Pamela Anderson herangetreten ist und gefragt hat, hey, ist das okay, wenn wir diese Serie schreiben? Und Pamela Anderson hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall.
Ja.
Und am Ende haben die einfach gesagt, gut, wir machen
Dann
es
erst
trotzdem.
recht. Ja, das ist krass.
Und das finde ich halt so hart, dass letztendlich entscheidet immer nur das Geld. Und
Ja.
es ist halt einfach eine reißerische Story. Und da sind die Befindlichkeiten der Leute, die halt wirklich dabei waren, am Ende irgendwie anscheinend egal.
Ich muss sagen, ich finde das irgendwie, gerade weil ja im Moment, oder was heißt im Moment, aber ich finde, es ist so widersprüchlich zu dem, dass sich ja viele Menschen in unserer Gesellschaft ja mittlerweile dafür einsetzen, dass alle gleichberechtigt sind und ne, dass man irgendwie, dass man niemanden respektlos behandelt. Und genau das passiert aber eigentlich bei vielen von diesen Formaten, ne?
Ja, definitiv.
Ja, ich muss auch sagen, also ich beschäftige mich ja schon relativ lange damit, da hat man natürlich viel gesehen und mittlerweile ist das für mich auch richtig so ein, ja, so ein Faktor, dass ich mir sowas dann auch gar nicht mehr angucken möchte irgendwie. Also was man dem Film auch noch vorwerfen kann, haben wir ja schon angedeutet, dass er dem Täter auf jeden Fall eine große Bühne bereitet. Wobei ich das hier nicht so schlimm finde, weil der Täter tot ist und er zumindest ne, selbst jetzt keinen Ruhm mehr damit erzielen kann. Also man kennt ja wirklich die Berichte darüber, wie ja, Täter im Gefängnis, wie viele Briefe die jeden Tag bekommen und Autogrammkarten haben und also so richtig abartig irgendwie. Das ist ja zum Glück dann hier nicht mehr der Fall. Aber ne, würde es einen Film in diesem Stil jetzt über den 22. Juli geben, dann fände ich das katastrophal. Weil da lebt der Täter und man weiß, der würde es richtig abfeiern. Und es würde ihn auch immer noch bekannter machen, ne? Auch das ist ja so ein Faktor.
Ja, das zum einen und zum anderen haben wir auch vorhin darüber gesprochen, wie das ist mit Nachahmungstätern.
Ja.
Und ich glaube, dass so ein Film wie Tag der Abrechnung eine viel größere Gefahr darstellt, irgendwie Nachahmungstäter ins Leben zu rufen. Nicht nur, weil dem Täter so eine große Bühne geboten wird, sondern auch, meiner Meinung nach, weil der Film so schlecht gealtert ist und viele Sachen so unfreiwillig ins Lächerliche zieht. Also ich muss gestehen, ich habe mehrfach laut lachen müssen, als ich diesen Film geschaut habe. Es gibt eine Szene, da wirft er seine Freundin aus dem Fenster und wird dabei mehr oder weniger von seiner Mutter erwischt. Und sie kommt aber genau in dem Moment rein, wo die Freundin gerade aus dem Fenster gefallen ist. Und es war für mich so ein Kevin allein zu Hause Moment.
Das stimmt. Das war wirklich eine der absurdesten Szenen in dem Film. Ja.
Und also man fragt sich dann, also es wird so ein bisschen das ganze Thema ins Lächerliche gezogen, wenn auch
Ich wollte
unfreiwillig.
gerade sagen, unfreiwillig, ne?
Ja.
Also auch
Aber
sein Aufzug.
man fragt sich dann natürlich trotzdem, ist es wirklich nur, weil der Film irgendwie schlecht gealtert ist? Oder haben da Leute, als sie das 1994 im Fernsehen gesehen haben, auch schon gelacht?
Ich glaube fast nicht, würde ich sagen. Also ich merke das selber häufig bei Serien aus den 90er Jahren, die ich damals richtig, richtig gruselig fand und richtig spannend. Und wenn ich mir die heute angucke, dann denke ich auch immer so, oh weia, also mag natürlich auch daran liegen, dass man ne, selbst auch sich natürlich verändert, wenn man älter wird. Aber also ich finde, in Ansätzen, der Film hat schon eine differenzierte Art, den Täter darzustellen. Also ich finde, dass man irgendwie so schwankt zwischen Mitleid, dann hat man aber auch wirklich Angst vor ihm, weil er richtig unberechenbar wirkt, und man ist stellenweise über ihn belustigt. Ich denke da zum Beispiel gerade an die Szene, wo er in diese psychiatrische Klinik muss und wo die dann so Gruppentherapie haben und er halt die ganze Zeit nur so richtig dumm grinst und dann fragt ihn halt der Diskussionsführer, was denken Sie dazu, Herr Mikulajczyk? Und er sagt dann, ich denke, dass ihr alle Scheiße im Kopf habt und lacht und irgendwie findet man es in dem Moment halt witzig, ne? Also, aber ich mag das eigentlich, wenn es so. Es ist ja nicht nur schwarz und weiß, ne? Und jemand, der so eine Tat begeht, ist ja auch nicht nur Täter, sondern es ist ja immer noch ja, ein Mensch und eine Persönlichkeit, die dahinter steckt. Und ich finde, das muss man auch irgendwie zeigen. Also es bringt nichts, nur so ein Monster dann, ne, zu zeigen.
Ja, definitiv. Und ich glaube, dass es ja auch als filmisches Mittel gut funktionieren kann, wenn man den Zuschauer oder die Zuschauerin zwischendurch so ein bisschen in Sicherheit wiegt, indem man irgendwie, ob jetzt wieder bewusst oder unbewusst, Humor einbaut. Wenn dann, also wenn du einen Film hast, der halt die ganze Zeit nur schwarz ist, dann schockt dich halt irgendwann nichts mehr. Und ich glaube, indem du halt ab und zu so einen Funken Hoffnung einstreust oder sowas, ist dann das nächste Mal, wenn halt irgendwie er plötzlich mit einer Waffe dasteht, ist es halt umso schockierender.
Ja, stimmt, das
Also.
macht voll Sinn, dass man immer so eine neue Fallhöhe hat, beziehungsweise auch ja, so dem Zuschauer kurz mal ermöglicht, so du kannst dich jetzt mit dem identifizieren und danach ist es dann wieder umso krasser, wenn er
Ja.
ausrastet, ne?
Definitiv.
Ja, stimmt. Ich merke schon, du siehst das als Drehbuchautor natürlich auch sehr, also du hast voll so die Technik dahinter, ne? Warum wird welche Szene wie geschrieben? Das ist mega interessant.
Ja, es ist, das finde ich tatsächlich dann auch immer interessant, wenn man solche Filme dann eben auseinander nimmt,
Ja.
ob jetzt freiwillig oder nicht. Also selbst bei Utoya ist es ja so, dass die mit, auch wenn es kein Unterhaltungsfilm ist, mit so filmischen Standardmitteln arbeiten. Also sie sucht ja die ganze Zeit ihre Schwester. Und das ist ganz klar, damit sie halt ein Ziel hat. Also wenn sie einfach nur, so blöd das klingt, aber wenn sie einfach nur weglaufen würde die ganze Zeit, dann wäre das irgendwann auserzählt. Und auch da, um mal wieder auf den Film zurückzukommen, gibt es eben eine gewisse Fallhöhe, die immer wieder verändert wird. Also sie trifft ja auf unterschiedliche Charaktere, die halt dann teilweise angeschossen sind, dann teilweise gehen sie ganz anders mit der Situation um und dadurch wiegt sie sich halt zwischendurch eigentlich nie in Sicherheit, aber sie geht zumindest anders mit der Situation um.
Ja, das stimmt. Und also ich finde, in dem Film war es dann auch so, sie sucht ihre Schwester und man wusste dann eigentlich auch, es muss irgendwie in dem Film dann rauskommen, was mit der Schwester passiert ist, ne? Also an solche Mittel, stimmt, da haben sie sich dann auch, irgendeine Orientierung braucht man ja auch als Zuschauer, ne?
Genau.
Um nochmal auf diesen Vorwurf mit den Nachahmungstätern zurückzukommen. Dieser Vorwurf, dass Filme das auslösen können, das ist ja leider in einigen Fällen auch wirklich berechtigt gewesen. Das haben wir auch in der letzten Woche schon erzählt bei Elephant, ne, den wir besprochen haben. Da ist es zum Beispiel belegt, dass ein Täter diesen Film kurz vor der Umsetzung seiner Tat geschaut hat. Und das, obwohl Elephant ja auch alles andere als ein gewaltverherrlichender Film ist. Und du hast, finde ich, da was sehr Interessantes zu in unserem Skript festgehalten. Ich habe nämlich gesagt, so meiner Meinung nach kann aber so ein Film für einen psychisch gesunden und ausgeglichenen Menschen natürlich niemals ein Grund dafür sein, selbst so eine Tat zu initiieren. Aber ne, du hast ja zu Recht gesagt, es gibt halt auch Menschen, die ja eh schon Probleme mit Empathie haben. Und für die wirkt es dann vielleicht so.
Genau, das ist eben das, was wir in diesem Gespräch mit Peter Langman herausgefunden haben. So potenzielle Amokläufer, die zeigen halt immer psychopathische oder schizophrene Verhaltensmuster. Also wenn du und ich uns so einen Film angucken, dann denken wir natürlich, wie schlimm das alles ist, auch wenn der Film zwischendurch unfreiwillig komisch ist. Aber wir haben halt genug Empathie, um zu wissen, dass Mikolajczyk falsch handelt. Und wenn das aber jemand schaut, der keine Empathie empfinden kann, dann wird es natürlich schwierig. Und ich glaube, das kann halt leider mit jedem Film passieren, der irgendeine Art von Gewalt darstellt. Also selbst bei dem Utoya-Film kann es sein, dass sich das ein potenzieller Täter anschaut, der das eben belustigt findet, wie die Leute da eben nach und nach getötet werden.
Nur hätte er hier halt viel weniger Projektionsfläche, ne? Das, also ich glaube, dass er würde es zumindest erschweren. Aber ich denke auch gerade, weißt du, ich könnte mir auch voll vorstellen, bei dem Tag der Abrechnung, dass man sich halt auch so ein bisschen mit dem Täter solidarisiert, wenn man selber halt jemand ist, der das Gefühl hat, man wird so in seinem Leben die ganze Zeit immer nur fremdbestimmt und ungerecht behandelt, dass man dann halt auch umso mehr mit ihm sympathisieren könnte, ne?
Absolut, ja.
Ja. Ich habe aber trotzdem auch ein paar Punkte gefunden, wo ich denke, bei Tag der Abrechnung, da haben sie was richtig gemacht, beziehungsweise da gibt es schon Chancen, die der Film auch aufmacht. Und zwar finde ich, er zeigt halt wirklich diese fatalen Konsequenzen, was passieren kann, wenn Drohungen und Anzeichen für Gewalt nicht ernst genommen werden, weil die gibt es ja hier in diesem Film extrem. Und wir wissen ja auch, dass das bei vielen Taten im echten Leben so ist, dass es Anzeichen dafür gibt, ne? Dass die Täter ihren Plan ja auch vorher schon mehrfach äußern. Und aus heutiger Sicht, finde ich, regt das dann auch immer so ein bisschen dazu an, zu hinterfragen, was hat sich denn jetzt 30 Jahre später geändert? Also klar, gibt jetzt mehr Sicherheitsvorkehrungen im Gericht, aber ich glaube, es ist halt nach wie vor aktuell, dass wir in Deutschland bei vielen Prozessen halt enorme Bürokratie-Hemmschwellen haben, also dass deswegen immer sehr viel nicht funktioniert und dass Betroffene häufig nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, wenn zum Beispiel jetzt in ihrem Umfeld jemand gewaltbereites Verhalten zeigt. Ne? Also ich würde sagen, das ist nicht so, wie dass du weißt, ich rufe dann auf jeden Fall die Polizei an, sondern da muss man erst immer ein bisschen auf die Suche gehen, bis man vielleicht so Präventionsstellen findet, an die man sich wenden kann. Ne? In dem Film ist es ja so, dass sowohl der Bruder des Täters als auch der Chef ihre Bedenken ja mehrfach geäußert haben und das sogar in ziemlich drastischer Weise. Aber im Endeffekt ist es versandet, weil sich niemand richtig zuständig gefühlt hat. Und natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass es diesen Anschlag nicht gegeben hätte, wenn man dem Täter seine Waffen entzogen hätte. Aber es wäre auf jeden Fall deutlich schwieriger für ihn gewesen, ne, seinen Plan in die Tat umzusetzen.
Ja, definitiv. Die Frage ist ja auch bei solchen Tätern immer, wie verloren, in Anführungsstrichen, sind die schon vor der eigentlichen Tat? Also, die sind ja eigentlich immer eine tickende Zeitbombe. Und in Mikolajczyks Fall hätte die Bombe ja auch schon viel früher hochgehen können. Also, du hast ja vorhin gesagt, und das sieht man auch im Film, er hat dann eben eine Pistole im Schulbus dabei, die er nutzt, um sich bei den Kindern Respekt zu verschaffen. Und man weiß natürlich nicht, wie hätte er reagiert, wenn es im Bus dann doch lauter gewesen wäre.
Auf jeden Fall. Was ich dann aber wieder problematisch fand an dem Film, war so ein bisschen die Infos darüber, wie genau die Angehörigen und die Aussagen von Zeugen hier mit eingeflossen sind. Also, ne, das steht am Ende des Films, dass die Aussagen halt auf Gespräche mit den Angehörigen und Zeugen beruhen, aber so richtige Infos, in welchem Umfang das passiert ist und wie nah die Menschen mit an der Produktion beteiligt waren, gibt es nicht. Und ja, ich hatte dann so ein paar Szenen, wo ich so dachte, okay, woher wissen wir jetzt zum Beispiel, wenn wir am Anfang die Kindheit des Täters sehen, wie er sich gefühlt hat, weil das wird ja erzählt. Also ist das wirklich die Sicht seiner Familie darauf, die das dem Filmemacher erzählt hat? Oder hat er als Kind schon ein Tagebuch geführt Oder ist das dann doch ein Stück weit Interpretation? Ich habe irgendwie so ein bisschen gedacht, okay, ich schaue mir jetzt mal noch, es gab so ein Interview mit dem Regisseur, das mit auf der DVD drauf war, und dachte, dass er da dann vielleicht ein bisschen konkreter erzählt, ne, ich habe mich ein paar Tage mit der Mutter und dem Bruder zusammengesetzt oder so, aber sowas kam gar nicht. Und das irgendwie fand ich das so ein bisschen halbgar, diese Äußerung, ja, die Angehörigen haben mitgewirkt.
Ja.
Aber viel mehr erfährt man halt nicht darüber.
Ja, es klingt schon fast wie so eine Ausrede, ne? Ich
Ja.
meine, es gibt ja Szenen im Film, wo man sieht, wie er Aufzeichnungen macht, also
Ja.
wie er irgendwelche Notizen macht, wie er Fotos und Videos von seinen Gummistiefeln macht. Aber man fragt sich natürlich immer, wie nah dran ist das jetzt am realen Fall. Aber ich finde, das ist sowas, das fragt man sich eigentlich immer, wenn es um so Verfilmungen von echten Fällen geht.
Ja, häufig, ne? Aber meistens hat man, finde ich, heutzutage zumindest mehr Infos meistens dazu. Und weißt du, ich habe dann direkt gedacht, okay, wenn die Filmemacher jetzt Zugang zu seinem Tagebuch gehabt hätten, dann hätten die bestimmt irgendwie auch viel daraus zitiert. Und das, ich glaube, sowas würde man dann ja auch immer irgendwie groß. Ich will jetzt nicht sagen bewerben, aber man würde das, glaube ich, erwähnen, weil das ja so ein Exklusivmoment auch ist, ne? So, wir haben das Tagebuch des Täters. Also ich, keine Ahnung.
Ja, es ist schwierig. Also ich hatte mit dem Film auf jeden Fall meine Probleme, weil ich das Gefühl hatte, dem Täter wird eine ganz große Bühne geboten und nicht nur das, sondern auch dadurch, dass man eben sieht, okay, er wurde dann irgendwie als Kind vom Vater geschlagen und wurde dann auch von seinen Arbeitskollegen irgendwie unfair behandelt. Das wirkt alles wie so eine Rechtfertigung. Und das finde ich halt so gefährlich daran, dass du halt Leuten im Grunde genommen vermittelst, wenn es euch auch so geht, dann macht halt einen Amoklauf. Jetzt überspitzt gesagt, ne? Aber eigentlich ist es ja, wie gesagt, so, dass so Täter eben psychische Probleme haben und teilweise auch wirklich Wahnvorstellungen. Und ich finde, wenn man so einem Täter dann so eine Bühne bietet, dann muss man da auch noch mehr drauf eingehen.
Ja, weißt du, was ich auch noch gedacht habe, dass, also wo du gerade sagtest, ne, die Täter haben psychische Störungen. Es ist ja in dem Fall tatsächlich auch so gewesen, dass er, weil er so auffällig auf der Arbeit war, dass er dann vom Chef auch dazu verdonnert wurde, so psychologische Tests zu machen und in diese Einrichtung musste. Und das hat ja auch irgendwie so ein bisschen, hat dieser Fall gezeigt, dass diese Menschen halt trotzdem durchs System fallen können, ne? Und auch das, finde ich, ist eine interessante Überlegung, sich zu fragen, wie ist das heute? Ich glaube, die Nachfrage und das Angebot nach psychologischer Hilfe ist ja immer noch sehr unausgewogen in Deutschland. Also viel mehr Menschen bräuchten Zugang zu psychologischer Betreuung, als halt Therapieplätze da sind. Ich finde, das sind halt so Sachen, weswegen ich den Film irgendwie interessant finde, aber das sind, glaube ich, alles keine Sachen, die beabsichtigt waren vom Filmemacher. Weißt du, also.
Ja, ich glaube auch, wenn man sich den Film als einfach nur Unterhaltungsfilm anguckt, dann bleiben am Ende irgendwie viele Fragen offen und
Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch ein paar relativ peinliche Dialoge. Da kannst du jetzt sehr gerne deine Lieblingsstelle noch zitieren.
Meine Lieblingsstelle ist die, in der er seine Freundin kennenlernt, die offensichtlich ein paar Jahre älter ist als er und auch nicht gerade als Schönheit inszeniert wird. Und wir haben ihn halt bis dahin als Waffen- und Sprengstoffliebhaber kennengelernt. Und sie erzählt ihm dann, dass sie in einer Sprengstofffabrik arbeitet, woraufhin er sie ganz verliebt anschaut und antwortet mit: Du bist wunderschön. Und ja, weil er liebt halt Sprengstoff. Und
Ja, und jetzt liebt
also
er sie
ich,
auch deswegen, weil sie da
ja,
arbeitet.
ich glaube, also für eine Comedy wäre das ein richtig cleverer Dialog.
Ja.
Aber es
Da
ist
ist
halt
es
keine
sehr
Comedy.
unpassend.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich möchte trotzdem zum Abschluss noch etwas Positives über den Film sagen. Also ich finde schon, dass er ein paar sehr überzeugende Argumente hat, und zwar in Form von dem Cast, der ja sehr gut besetzt ist. Also sowohl Christoph Waltz als der Täter, Cornelia Froboess als seine Mutter und Christian Redl als Vater. Die fand ich wirklich alle drei sehr überzeugend, wobei ich auch hier irgendwie dann dachte, ich kenne ja die echten Menschen hinter diesen Rollen nicht, ne? Also die sind jetzt ja auch nicht groß medial in Erscheinung getreten. Der Vater war auch schon tot. Und man muss sich dann in diesem Fall natürlich irgendwie darauf verlassen, dass die Filmemacher die ungefähr so geschrieben haben und abgebildet haben, wie diese Menschen auch waren. Aber schauspielerisch finde ich das schon hohes Niveau für einen Fernsehfilm, zumindest bei den drei Rollen.
Ja, definitiv. Also Christoph Waltz in so einer jungen Rolle zu sehen, war auf jeden Fall unterhaltsam.
Also ich würde sagen, fassen wir zusammen, Utøya ist der definitiv der bessere Film und ein Film, der einen echten Mehrwert, finde ich, auch bietet, indem man sich halt in die Überlebenden und in die Opfer hineinversetzt. Und ich finde auch, wenn man von sich selbst behaupten würde, dass man ein empathischer Mensch ist, hat man das ja trotzdem noch nicht unbedingt getan, ne? Also ich glaube, fast jeder kennt diesen Namen und weiß ungefähr, was da passiert ist. Aber dass man sich so konkret für eine gewisse Zeit in die Opferperspektive versetzt, habe ich vorher nicht gemacht, sage ich dir ganz ehrlich.
Ja, definitiv.
Ja. Und wenn ihr euch insgesamt für das Thema Amok interessiert und riesengroßer Christoph Waltz-Fan seid, dann würde ich euch mit Abstrichen auch den Tag der Abrechnung empfehlen, weil ich schon finde, dass er zum Nachdenken und Diskutieren anregt über Fragen, die uns im Prinzip auch alle angehen. Aber so als klassische Unterhaltung ist es ein bisschen cringe, wie die jungen Menschen heute sagen.
Ja, finde ich auch. Ich fand, der hatte mitunter schon echt so B-Movie-Charakteristiken. Und wie gesagt, ich habe an einigen Stellen laut gelacht, habe mich aber nicht gut damit gefühlt.
Nee, genau, eher so schamhaft, ne?
Genau, und glaube dementsprechend auch nicht, dass es von den FilmemacherInnen so gewollt war. Aber dennoch, na klar, kann man dem Film irgendwie zugutehalten lassen, dass er zumindest eine positive Message hat, dass man eben auf gewisse Signale achten sollte. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Am Ende hat der Film vieles gut gemeint, aber eben nicht so gut umgesetzt.
Wenn wir dem Film ein Arbeitszeugnis schreiben würden, wäre der letzte Satz, er war stets bemüht.
Genau.
Ne? Ja, das sind doch richtig schöne Abschlussworte, Ben. Dann sage ich ganz vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Das war sehr interessant, was du so als Drehbuchautor für Sichtweisen auf diese Filme hast. Und ich glaube, jetzt können wir alle ein bisschen besser verstehen, warum welche Szene wie in diesem Film ist.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, cool. Und genau, wenn dein Film, wenn es da was Konkretes gibt, dann sagst du uns natürlich Bescheid.
Selbstverständlich.
Alles klar, danke dir.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.